Das Neue Testament lehrt uns an vielen Stellen, dass es allein der Glaube sein kann, der uns rechtfertigt. Das heißt, nur wenn wir glauben, dass Gott vollkommen alles getan hat, um uns vor seinem gerechten Gericht zu retten, dass wir darin bestehen können, nur dann werden wir freigesprochen. Und mehr noch, dann adoptiert er uns als seine Söhne, das heißt als rechtmäßige Erben in seinem Königreich. Wir lernen aber auch in der Bibel, dass dieser rettende Glaube, den Gott, der Heilige Geist in uns wirkt, dass dieser Glaube uns nicht untätig oder passiv bleiben lässt. Auch wenn es allein der Glaube ist, der uns rettet, der Glaube lässt uns nicht passiv bleiben. Wir sahen, wenn wir jetzt in der letzten Zeit durch das 11. Kapitel gegangen sind oder angefangen haben damit, haben wir gesehen bei Abel, dass er durch diesen Glauben, durch seinen Glauben, Gott ein angenehmes Opfer brachte. Und wir haben bei Henoch gesehen, dass er durch den Glauben mit Gott wandelte. Das heißt auch aktiv unterwegs sein. Und von Noah, da heißt es, dass er durch den Glauben, den er hatte, bewegt wurde, die Arche zu bauen. Wenn wir den wahren Glauben haben, dann lässt dieser Glaube uns aktiv werden. Wir werden anfangen, unser Leben nach Gottes Wohlgefallen zu gestalten durch diesen Glauben. Und der Apostel Jakobus, der schreibt uns eine ernste Warnung in seinem Brief. Er schreibt eine Warnung an die, die meinen, dass ein solcher Glaube genügend ist, der nur für wahr hält, was Gottes Wort sagt, der aber nicht auch aktiv wird. Wenn ihr das einmal hört oder mitlest in Jakobus 2, Vers 20 bis 22, da schreibt der Apostel: Willst du aber erkennen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Nun, das bräuchte etwas mehr Erklärung. Wir sind ja auch einmal durch den Jakobusbrief gegangen. Das wird oft falsch verstanden hier. Luther ist sogar so weit gegangen, dass er anfangs dachte, der Jakobusbrief sollte nicht in den biblischen Kanon hineingehören. Und das hat er später widerrufen. Aber was Jakobus hier sagt, möchte ich einfach einmal mit anderen Worten zusammenfassen und sagen: Jakobus sagt, Abrahams Glaube hatte die Eigenschaft, dass er ihn in Bewegung brachte. So wie wir es letztes Mal auch von Noah gehört haben. Der Glaube bewirkt Gottesfurcht und die Gottesfurcht bewegte Noah, etwas zu tun, nämlich die Arche zu bauen. Auch Abrahams Glaube hatte die Eigenschaft, dass er ihn in Bewegung brachte. Der rettende Glaube bringt in Bewegung. Sein Glaube bewirkte in ihm eine veränderte Einstellung zu Gott, zum Leben. Und er bewegte ihn, entsprechend zu handeln. Und diese Eigenschaften und Wirkungen seines Glaubens, von Abrahams Glauben, die sind in dem Abschnitt in Hebräer 11, den wir nun lesen, sind sie zusammengefasst sozusagen. Wir lesen Hebräer 11, die Verse 8 bis 19. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der ja unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie ja Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachteten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Ja, das ist dein gutes, unfehlbares Wort, lieber Vater im Himmel. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das ganz so verstehen lässt, wie du das uns verstehen lassen willst. Hilf du mir, Herr, dass ich deine Herrlichkeit verkündigen kann. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, es heißt zuerst, durch Glauben war Abraham gehorsam auszuziehen. Bevor er auszog, wohnte Abraham in Babylon, in diesem großen Reich Babylon, in der Stadt Ur, das war im Land der Chaldäer. Und diese Stadt lag in einer sehr fruchtbaren Gegend, und sie war wirtschaftlich und kulturell sehr reich. Da war alles da, was man zum Leben und zur Freude und zur Unterhaltung brauchte. Abraham hätte dort nicht wegziehen müssen, um einen besseren Ort zum Leben zu suchen und zu finden. Der Grund, warum er von dort wegzog, war einzig und allein, weil Gott ihn rief und zu ihm sagte, er solle ausziehen in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist ziemlich geheimnisvoll, oder? Gott sagt zuerst nicht wohin, sondern er sagt, zieh einfach aus, ich werde dir dann zeigen, wohin. Abraham wusste noch nicht, wohin. Und er war trotzdem gehorsam, auszuziehen. Er musste alle Sicherheiten und Annehmlichkeiten seiner Heimat loslassen und in eine ungewisse Zukunft ausziehen. Warum war Abraham bereit, das zu tun? Matthias, ein junger Mann, der mit mir zusammen Theologie studiert hat, am selben Seminar, er kam aus einem wohlhabenden Elternhaus, aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus. Die Familie besaß mehrere Firmen und Fabriken. Er selbst verwaltete eine der sehr rentablen Fabriken der Familie. Er war der Chef da, der Direktor dieser Fabrik in einem recht jungen Alter. Er hatte bereits sein eigenes Haus, er hatte ein gutes, teures Auto, er hatte drei Kinder schon und eine erfolgreiche Karriere vor sich als ein Industrieller. Gott rief ihn und sagte zu ihm, er solle das alles verlassen. Er verkaufte das Haus und verließ sein erfolgreiches Leben, seine finanzielle Sicherheit, um mit uns zu studieren und Pastor, später Missionar zu werden. Seine Familie, vor allem sein Vater, sie verstanden diesen Schritt zuerst überhaupt nicht. Es war eine christliche, gläubige Familie, aber sie verstanden nicht, dass er das alles zurückließ, sein gutes, erfolgreiches Leben und Erfolgversprechen in der Zukunft. Das hatte alles zurückgelassen. Auch seine Familie verstand ihn zuerst nicht. Warum war er, wie Abraham, bereit, das zu tun? Weil er durch den Glauben den Gott kannte, dem er vertraute und dem er das Bestimmungsrecht über sein Leben abgegeben hatte. Nicht mehr er selber bestimmte jetzt, was gut für ihn ist, was ihm ein gutes Leben bringt, was ihm Segen bringt, sondern sein Gott bestimmt das. Und dem gehorchte er und er zog aus, so wie Abraham. Er wusste, dass ein gesegnetes Leben nicht vom Erfolg seiner Geschäfte oder seiner schönen Wohnsituation abhängig ist, sondern von dem allmächtigen Gott, der ihn jetzt für etwas Größeres gebrauchen wollte. Nicht äußerlich unbedingt größer. Wahrscheinlich ist das Leben als Pastor viel schwieriger als das Leben als erfolgreicher Geschäftsmann. Aber er wusste, dass Gottes Segen nicht von den äußeren Dingen abhängig ist, sondern von dem allmächtigen Gott, der ihn gebrauchen will. Abraham erkannte seine völlige Abhängigkeit von Gott und wusste, weil er Gott glaubte, dass er seine Versprechen ganz sicher wahrmachen würde. Er hatte ihn das erste Mal angesprochen im ersten Buch Mose in Kapitel 12, da im Vers 2 und 3, da spricht Gott zu Abraham, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Seht ihr, Abraham sollte nicht nur selber einen schönen Segen bekommen, sondern er sollte vor allem gebraucht werden dazu, dass viele Nationen in ihm gesegnet werden, als Gottes Werkzeug für seinen Segen, für die anderen. Das ist immer die Bestimmung in unserem Leben, dass wir ein Segen für andere sind. Ist viel wichtiger, als dass es uns selber so schön und gut geht und alles rund läuft. Weil Abraham Gott vertraute, war er auch bereit, ihm für die Zukunft zu vertrauen, die er noch gar nicht sah. Er siedelte sich in dem Land an, das Gott ihm zeigte. Aber sein Wohnen dort, das war nur vorläufig. Abraham blieb ein Fremder und wohnte in Zelten, wie später das Volk Israel in der Wüste. Sie wohnten in Zelten. Und Zelte, die sind ja dazu da, immer wieder abgebrochen zu werden, wenn Gott ruft. Durch den Glauben wusste Abraham, dass das Zuhause, in das Gott ihn und seine Nachkommen führen würde, nicht auf dieser Welt war. Dein Zuhause ist nicht auf dieser Welt. Und deswegen ließ er sich nicht in dieser Welt so nieder, wie es die Einwohner des Landes Kanaan taten, die in festen Häusern wohnten. Wer so wie Abraham glaubt, ist in dieser Welt nicht zu Hause. sondern er lebt hier als ein Pilger. Und das heißt als einer, der nur durchzieht. Wir ziehen nur durch diese Welt hindurch. Wir werden hier nie unsere Heimat finden. Unsere wahre Heimat ist im Himmel, im neuen Jerusalem, das von Gott für uns bereitet ist. Der Ort, wo wir uns geborgen fühlen, wo wir Sicherheit und Trost finden, ist nicht auf dieser Erde. Der Glaubende ist nach oben ausgerichtet. Er hat seinen Anker der Hoffnung in der im himmlischen Heiligtum festgemacht. Und darum sind wir unabhängig von den Gütern und den Vorzügen dieser Welt. Wir sind eigentlich und wirklich unabhängig von den Gütern und Vorzügen dieser Welt. Und darum kann der Apostel Paulus uns Gläubigen auch diesen Rat geben, wie er schreibt in 1. Korinther 7, Vers 29 bis 31. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass zukünftig die Frauen haben, so sein sollen, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als würden sie nicht weinen. Und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wir ziehen hier nur hindurch. Wir können die schönen und guten Dinge dieser Welt genießen und benutzen. Das dürfen wir und das sollen wir auch in einem guten Maß. Aber wir müssen diese Dinge nicht unbedingt haben, damit wir ein gesegnetes Leben haben. Wir können diese Dinge loslassen. Wir schauen immer wieder über das Vergängliche hinaus und warten auf das unvergängliche Leben, das Gott uns versprochen hat. Damit sind wir, wie Abraham, auch Fremde in dem Land, in dem wir wohnen. Das wissen wir, nicht wahr? Egal, wo wir zu Hause sind, egal in welchem Land wir wohnen, wir sind nicht da zu Hause, definitiv. Die Menschen, die nur dieses Leben haben, die müssen sich natürlich hier fest ansiedeln. Und sie verstehen das nicht, warum wir hier nicht zu Hause sein müssen. Und darum jagen sie den Gütern dieser Welt nach. Und sie versuchen sie krampfhaft festzuhalten, weil das Einzige ist, das sie haben. Aber als Gottes Kinder sollten wir uns von ihnen unterscheiden. Wenn wir wirklich an die zukünftige himmlische Heimat glauben. Und dann heißt es, dass Abraham durch den Glauben auch Kraft empfing, um mit Sarah Nachkommen zu zeugen. Das war nur möglich, weil Gott auf wunderbare Weise an ihnen gewirkt hat. Natürlicherweise hätten Abraham und Sarah keine Kinder bekommen können. Und zwar doppelt auf natürliche Weise. Sarah war schon immer unfruchtbar gewesen und Abraham war schon zu alt, um noch Kinder zu zeugen. Aber Gott tat ein Wunder, sodass sie schließlich den versprochenen Sohn, nämlich Isaak, bekamen. Dazu, dass sie den Sohn bekamen, mussten sie glauben. Der Glaube war auch instrumental darin, dass sie Eltern von Isaak wurden. Sie mussten glauben, dass Gott das tun wird. Und sie mussten auch auf Gottes Versprechen eingehen. Und sie mussten natürlich ehelichen Verkehr haben, weil so wollte Gott, dass dieses Kind gezeugt wurde. Auch wenn sie bisher die Erfahrung gemacht hatten, dass das niemals klappt. Ihre Erfahrung sprach dagegen. Aber der Glaube hat Gott gehorcht und hat das getan, was Gott gesagt hat. Sie haben sich Sie hatten diesen ehelichen Verkehr und haben dadurch einen Sohn gezeugt. So wie die Jünger, die daran erinnert ihr euch sicher, die Jünger Jesu, als sie einmal eine ganze Nacht auf dem Boot, auf dem See draußen waren und Jesus fragte sie, habt ihr etwas gefangen? Und sagte sie, nein, die ganze Nacht haben wir nichts gefangen. Und sagt der Herr, werft das Netz auf der anderen Seite vom Boot aus. Und sagen sie zuerst, ja Herr, aber das bringt doch nichts. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, auf dein Wort wollen wir trotzdem versuchen zu vertrauen. Und sie warfen das Netz noch einmal aus. Und ihr Glaube wurde belohnt. Und sie fingen so viele Fische, dass das Netz riss. Sie haben gegen ihre Erfahrung auf Glauben hin gehandelt. So wie Abraham und Sarah. Der Glaube schaut nicht auf die bisher gemachte Erfahrung, sondern ist bereit, auf Gottes Wort hin zu handeln, auch wenn die Umstände keinen Erfolg versprechen. Und das ist nicht immer einfach, oder? So zu glauben. Also ich finde es nicht immer einfach. Auch Abraham und Sarah sind hier an ihre Grenzen gestoßen in ihrem Leben. Sarah glaubte erst nicht an dieses Versprechen Gottes. Als Gott das Ehepaar besuchte und den Sohn versprach, da lachte sie. Sie lachte zwar im Stillen für sich, aber Gott hat das natürlich doch gesehen. Sie lachte eigentlich die Boten dieser Botschaft aus, im Unglauben. Und auch Abraham hatte zuerst Zweifel. Und wir müssen auch sehen, immerhin gingen 25 Jahre ins Land, bis sich dieses Versprechen Gottes einmal erfüllte. Das war nicht so einfach. Und Sarah, als sie lange Zeit nicht schwanger wurde, da nahm Abraham die Sache selbst in die Hand und nahm Sarahs Magd und zeugte mit ihr einen Sohn. Das kam aus einem mangelnden Glauben heraus. Aber Gott war mit ihm und mit Sarah noch nicht fertig. Und Abraham vertraute dann doch auf Gottes Verheißung und zeugte schließlich mit Sarah, dem versprochenen Nachkommen. Und wenn wir die Geschichte dieses Ehepaars betrachten, dann sehen wir, wie ihr Glaube umkämpft war und wie er auch schwach war zuweilen und dass das kein Kinderspiel war, so im Glauben zu wandeln. Der Feind versucht, durch Zweifel, Unglauben und durch Ängste das Vertrauen auf Gott zu zerstören. Und immer wieder musste Abraham mit sich ringen und er musste Gott auch seine Zweifel mitteilen. Und er sündigte und er fiel hin und er stand wieder auf. Zweimal wurde dem Abraham seine Frau weggenommen, weil er nicht auf Gott vertraute. Und jedes Mal hat Gott sie ihm wieder zurückgebracht. Und er hat seine Verheißung wiederholt, dem Abraham, und sagt, ich werde dir mit Sarah einen Sohn schenken. Wir können sogar sagen, wenn es nur an Abrahams Glauben gelegen hätte, den er selber hätte aufrechterhalten müssen, dann hätte er verloren. Es war der Glaube, den Gott genährt und erhalten hat, der Abraham das Versprochene brachte. Seht ihr, dieser Glaube ist ein übernatürlicher Glaube, der von Gott genährt wird, wenn immer wir die Mittel der Gnade benutzen. Wird der Glaube genährt. Unser Glaube wird auch genährt von Gott. Es ist schlussendlich nicht unser schwacher Glaube, der etwas zustande bringt, sondern es ist Gottes Wirken, das eben auch nicht von unserem Glauben abhängig ist. Aber Gott will unseren Glauben, der auf seine Verheißungen eintritt und dann die Belohnung bekommt. Und nun heißt es von Abraham, dass er durch Glauben bereit wurde, eben diesen versprochenen Sohn, den Gott ihm auf wunderbare Weise gegeben hatte, wieder in den Tod zu geben. Das ist Wahnsinn, oder? Wie konnte er so etwas tun? Er war in seinem Glauben gewachsen. Als Gott ihm zuerst versprochen hatte, dass er ihm einen Sohn geben werde, da widersprach Abraham noch. Er sagte einmal, das ist im 1. Mose 15, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Siehe, du hast mir keinen Nachkommen gegeben. Hat er widersprochen. Aber viele, viele Jahre später, als Gott ihm dann befahl, seinen Sohn zu nehmen und ihn auf dem Altar ihm zu opfern, da widersprach er nicht mehr. Es heißt nur, wie Abraham antwortete, das ist im 1. Mose 22, da heißt es einfach, dass Gott zu ihm sprach und ihm das befahl, seinen Sohn zu opfern. Und dann heißt es, und Abraham machte sich früh am Morgen auf. Keine Widerrede, nichts. Er ist einfach gegangen und hat sofort gemacht, was Gott gesagt hat. So ist er im Glauben gewachsen über die Jahre hindurch. Und das ist eine Erfahrung, von der wir schon zehren können. Die Glaubenserfahrung. Der Autor des Hebräerbriefes gibt uns die Erklärung hier, warum er zuversichtlich loszog und auch seinen Dienern sagte, als er mit Isaak zum Berg ging, um ihn zu opfern, da sagte Abraham zu seinen Dienern, wir bringen Gott ein Opfer und wir, Mehrzahl, wir werden dann wieder zu euch zurückkehren. Ich denke, da wusste Abraham, dass er mit seinem Sohn wieder zurückkommen würde. Es waren ja nur die zwei, die dann noch das letzte Stück auf den Berg gingen. Und er sagte, wir werden zurückkommen, wenn wir Gott angebetet haben. Hier, Hebräer 11, durch Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von wo er ihn auch im Gleichnis empfing. Abraham hatte Glaubenserfahrungen gemacht. Es heißt, er hat Isaak eigentlich aus den Toten empfangen. Weil er nicht mehr zeugungsfähig war, wird von ihm gesagt, dass sein Leib schon erstorben war. Abrahams Leib war schon so weit gestorben, dass er nicht mehr Kinder machen konnte. Und das heißt es, in Römer 4, Vers 19 oder auch hier in Vers 12 ist die Rede davon, dass Abraham eigentlich tot war. Und so hat er Isaak ein erstes Mal schon aus den Toten empfangen. Und Abraham glaubte, wenn Gott ihn mir schon das erste Mal aus den Toten gegeben hat, dann kann er ihn auch aus den Toten zurückbringen, wenn ich ihn denn wirklich töten muss. Und der Bericht darüber, als da Abraham aufgefordert wurde dazu, seinen Sohn zu opfern, dieser Bericht ist sehr sachlich und sehr nüchtern. Und es wird nicht gesagt, was Abraham fühlte, als Gott ihm sagte, du musst deinen Sohn töten und ihn mir opfern. Was hat Abraham gefühlt? Es heißt, Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn. Da können wir uns etwas darunter vorstellen, was das geheißen hat für Abraham. Er musste wohl das Liebste, das er hatte, hingeben für Gott. Was aber ganz wichtig ist, dass wir das verstehen und dass wir das festhalten in unserem Verständnis, Abraham musste nicht einfach seinen Sohn töten. er sollte ihn Gott opfern. Seinem Gott sollte er ihn übergeben, zurückgeben. Er hatte ihn aus Gottes Hand empfangen, aufgrund des Versprechens, das er geglaubt hatte. Und nun sollte er sein Liebstes nicht als seinen eigenen Besitz ansehen, sondern er sollte verstehen, dass Isaak Gott gehört. Opfere ihn mir. Er gehört mir, sagt Gott. Das versteht der Glaubende, oder nicht? Wenn wir glauben, verstehen wir das. Alles, was wir haben, alles, was wir aus Gottes Hand empfangen haben, gehört nicht so uns, dass wir es wie einen Raub festhalten dürfen. Gott hatte von Anfang an seinen Weg mit Isaak. Und er liebte Isaak mehr, als Abraham es je konnte. Und weil er das durch den Glauben erkannte, konnte Abraham seinen Sohn in diesem Vertrauen in Gottes Hand überlassen. Oder nicht? Und dann hatte er ja bereits Gottes Versprechen. Gott hat ihm ja versprochen, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel, die niemand zählen kann. Das wusste er und das glaubte er. Und dass Gott dieses Versprechen erfüllen wird, glaubte er auch. Und dazu musste ja Gott dann den Isaak erhalten, am Leben erhalten. Oder ihn wieder zurückbringen aus den Toten, damit Gott dieses Versprechen erfüllen kann. So war Abrahams Glaube auch ein Glaube an die Auferstehung, oder nicht? Isaak musste dann nicht sterben. Gott gab ein stellvertretendes Opfer für ihn. Es war dieses Tier, dieser Widder, dieses Schaf, das da im Gebüsch hängen blieb. Das war das stellvertretende Opfer, damit Isaak nicht sterben musste. Isaak, eine Frau hat mich mal gefragt, wie muss das für diesen Jungen gewesen sein, dass sein Vater ihn jetzt töten musste, ihn Gott opfern musste. Und ich habe der Frau unter anderem geantwortet, eine Sache, die Isaak wissen musste, ist, dass er wegen seiner Sünde sterben muss. Wegen seiner Sünde hat er den Tod verdient. Und Gott gab ein stellvertretendes Opfer, dass er eben nicht wegen seiner Sünde sterben muss. Das hat er hautnah erlebt, Isaak. Und auch Abraham war, der dabei war. So war dieses Geschehen ein Vorbild für den Sohn, den Nachkommen Abrahams, der einmal geopfert werden sollte und der wieder auferstand und aus dem ein großes Volk kommen sollte. Jesus Christus, der Sohn Gottes, aus ihm kommt dieses große Volk. Paulus schreibt später im Römerbrief, dass der versprochene Nachkomme für Abraham, das war eigentlich einer in der Einzahl, und dieser versprochene Nachkomme ist Christus. Es war nicht eigentlich Isaak. Isaak war nur ein Vorbild. Christus ist der Sohn Abrahams, der starb und wieder auferstand. Für unsere Sünde gestorben, für unsere Rechtfertigung auferstanden. Der Glaube, durch den Abraham vorbildhaft an die Auferstehung glaubte, der lebt weiter in Abrahams geistlichen Kindern. Wenn wir glauben wie Abraham, sind wir seine Kinder. Das sind eben die, die an den besonderen Nachkommen Abrahams glauben. Abraham schaute im Glauben auch schon voraus auf diesen Nachkommen. Sein Glaube ist nicht nur ein Glaube an ein irdisches Erbteil, an ein irdisches Land, an ein Haus oder eine Stadt in dieser Welt oder einen irdischen Sohn. Nein, Abraham erwartete die himmlische Stadt, das himmlische Erbe, die Stadt, die Gott gebildet hat, das Zuhause in der himmlischen Herrlichkeit, die der Sohn Gottes brachte, der vom Himmel zu uns kam, um uns zu erlösen. Wenn du so wie Abraham glaubst, dann wirst du auch ein Fremder in dieser Welt sein. Du hast hier nicht dein wahres Zuhause. Du wirst auch wie Abraham in diesem Leben nicht die ganze Erfüllung von Gottes Verheißungen erfahren. Du wirst erleben, dass dein Vertrauen auf Gottes Güte und Treue geprüft wird. Du wirst mit deinem schwachen Glauben starten und immer wieder darin versagen, vom eigenen Machen loszulassen. Da wirst du immer wieder umfallen und versagen. Du wirst es manchmal zu schwierig finden, im Glauben gehorsam zu sein und im blinden Vertrauen loszuziehen, wohin Gott dich sendet und wo er dich haben will. Du wirst auch in Situationen kommen, wo du, wie Abraham, Menschen und Dinge loslassen musst, die du liebst und die du am liebsten für dich festhalten würdest. Aber du wirst erfahren, dass, wie der Missionar Jim Elliot das sagte, dass der kein Narr ist, der loslässt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was ihm niemand nehmen kann. Der ist kein Narr, der loslässt, was er nicht halten kann, um zu gewinnen, was ihm niemand nehmen kann. Du wirst, wenn du glaubst wie Abraham, in diesem Leben durch viele Prüfungen gehen, durch die dein Glaube aber gestärkt wird. Und du wirst in all den schwierigen Situationen und Herausforderungen, wirst du erfahren, wie Gott treu ist und die überreich belohnt, die sein Vertrauen auf ihn setzen. Ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und du wirst dann einmal, wenn du von dieser Welt in Gottes ewiges Königreich übergehst, dann wirst du die vollkommene Erfüllung aller Verheißungen sehen. So wie der Apostel Johannes schreibt, 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen. Halleluja.